Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 17. Folge von Medienvielfalt Thüringen. Das ist der Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Letztes Mal habe ich mich mit Dr. Leif Kramp vom Zentrum für Medienkommunikation und Informationsforschung von der Uni Bremen über digitale Resilienz in der Mediennutzung unterhalten. Digitale Resilienz in der Mediennutzung bedeutet, dass man darüber nachdenkt, wie Menschen, die durch ihr digitales Medienhandeln tatsächlich so eine Art Überforderungssymptome haben oder Stresssymptome haben, wie man die ertüchtigt, damit besser umzugehen. Das war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Und darum habe ich gedacht, heute reden wir mal über die andere Seite des Medienmarktes oder des Mediengeschehens. Denn heute soll es um Anbieter und Plattformen gehen. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Hier im Studio darf ich begrüßen Martin Drexler. Er ist der Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Das kürzt man ab mit FSM. Sehr viel angenehmer, denn dieser Name ist doch gar nicht so einfach und unkompliziert. Mit ihm möchte ich mich über die Verantwortung von Anbietern und Plattformen unterhalten und natürlich auch erstmal über die Frage, was ist eine Multimedia, sehen Sie schon falsch, was ist eine freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste? Herr Drexler, herzlich willkommen.
Vielen Dank und ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Mein Name ist Kirsten Kramer und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch zwei, drei Sätze zu Herrn Drexler loswerden. Er ist noch berechtigt, zur Ü40-Party zu gehen und ist Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, hat vorher ein Jurastudium absolviert in Berlin und in Hagen und war als Rechtsanwalt in Berlin tätig nach seinem Referendariat. Aber bei der FSM sind Sie, Herr Drexler, auch schon ganz schön lange. 2008 habe ich gesehen, haben Sie dort angefangen als juristischer Referent, dann sind Sie zum stellvertretenden Geschäftsführer avanciert und seit 2016, also auch schon eine ganze Weile, sind Sie dort als Geschäftsführer tätig. Und neben dieser Geschäftsführertätigkeit sind Sie auch noch Vereinsmitglied beim Verein Deutschland sicher im Netz und sind dort im Vorstand aktiv.
Das ist richtig.
Also heute wollen wir uns unterhalten über die Verantwortung von Anbietern und Plattformen. Das ist ja nun ein etwas sperriger Begriff. Und da ich ja schon dreimal über den Namen Ihrer Multimedia-Selbstkontrolleinrichtung gestolpert bin, erzählen Sie doch einfach mal, was ist denn das und was machen Sie da?
Das ist eine vollkommen berechtigte Frage und gerade der Begriff Multimedia, der stammt halt aus der Zeit, wo die FSM gegründet worden ist, nämlich aus den späten 90er Jahren, wo Multimedia was ganz Neues war, die Kombination aus Bild und Text und Ton und vielleicht manchmal sogar Video und alles davon digital, das war ganz was Besonderes und 1997 ist die FSM eben gegründet worden. Als Selbstkontrolleinrichtung der Online-Unternehmen mit dem Ziel, den Jugendschutz in den Online-Medien zu verbessern und die Medienbildung von jungen Menschen und von Erwachsenen zu stärken. Naja, und der Name ist geblieben. Das Aufgabenfeld hat sich sehr gewandelt. Das, was wir vor mittlerweile 25 Jahren, so lange gibt es uns jetzt, was wir da für Herausforderungen im Online-Jugendschutz hatten, das ist was ganz anderes gewesen als das, worüber wir heute sprechen. Und auch wenn sich unser Name nicht verändert, so verändert sich natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und was unsere Schwerpunkte sind.
Können Sie das noch mal ein bisschen genauer sagen? Wer gehört denn dazu? Also wer ist denn Mitglied bei Ihnen und wer finanziert so eine Selbstkontrolleinrichtung? Wie funktioniert das denn?
Also die FSM ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Und zu unseren ungefähr 40 Mitgliedsunternehmen zählen die verschiedensten Unternehmen aus der Telekommunikations- und Online-Branche. Da sind die großen internationalen Namen dabei, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man über das Internet und das Online-Geschäft spricht. Da sind kleine Anbieter dabei, die zum Beispiel speziell Sicherheitssoftware entwickeln oder Tools zur Altersverifikation. Aber auch die privaten Fernsehsender in Deutschland bzw. deren Online-Töchter gehören dazu. Und jedes dieser Unternehmen bringt natürlich spezifische Jugendschutzherausforderungen, spezifische Fragen mit an den Tisch. Und an den Tisch bringen sie auch jeweils ihren Mitgliedsbeitrag, denn das ist, wie die FSM finanziert wird, im Wesentlichen durch die Beiträge der Mitglieder. Einen kleinen Finanzierungsbeitrag leistet die EU-Kommission, die die Arbeit unserer Beschwerdestelle unterstützt. Und ansonsten realisieren wir allerlei Projekte im Bereich der Medienbildung, wo wir manchmal noch gesonderte Finanzierung von öffentlicher oder privater Hand erhalten. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, arbeiten wir mit den Mitgliedsbeiträgen.
Und was macht das freiwillig in Ihrem Namen? Warum freiwillige Selbstkontrolle? Muss man da gar nicht dabei sein?
Genau, es gibt keine Zwangsmitgliedschaft. Aber der Gesetzgeber hat versucht, die Mitgliedschaft in der Selbstkontrolle attraktiv zu machen und wollte also dafür sorgen, dass Unternehmen sich freiwillig aus freien Stücken der Selbstkontrolle anschließen. Sie sollen was davon haben, sich mehr als andere für den Jugendschutz zu engagieren, mehr vielleicht auch sich unter die Kontrolle einer Instanz zu begeben. Und diese Freiwilligkeit wird eben ja, unterstützt durch das, was wir gesetzliche Privilegierungswirkung nennen. Denn der Vorteil, der gesetzliche Vorteil, den unsere Mitglieder haben durch die Mitgliedschaft ist, dass sollte es tatsächlich mal zu einem möglichen Jugendschutzverstoß in deren Angeboten kommen, dann kann eben nicht die Landesmedienanstalt oder die KJM direkt auf die Anbieter zugreifen, sondern die FSM als zuständige Selbstkontrolleinrichtung muss zunächst alleine ein Verfahren führen und in der Regel bleibt die FSM dann eben auch abschließend zuständig, um mögliche Verstöße zu sanktionieren oder jedenfalls dazu hinzuführen, dass diese Verstöße möglichst schnell abgestellt werden. Und das ist der große Vorteil vielleicht der Selbstkontrolle, der freiwilligen Selbstkontrolle. Auch wir führen formelle Verfahren, die gehen aber sehr viel schneller, als es ein Verwaltungsverfahren bei der Behörde oder bei der Landesmedienanstalt sein könnte. Wir versuchen dichter dran zu sein an den Unternehmen. Wir versuchen, die Menschen, die dort arbeiten, persönlich zu kennen, um eben in Situationen, wo es wirklich mal zu Problemen oder Herausforderungen kommt, sehr schnell agieren zu können und Jugendschutzverstöße sehr schnell auch abstellen zu können.
Also sind Sie so eine Art Aufsicht über Ihre Mitglieder?
Ganz genau. Das ist die Idee des Gesetzes, des Jugendmedienschutzvertrages, Jugendmedienschutzstaatsvertrages in Deutschland ist es, die Aufsicht über die Anbieter, sagen wir mal, in zwei verschiedene Hände zu legen. Die Landesmedienanstalten und die KJM als zwar staatsferne, aber doch öffentliche Aufsicht ist in jedem Fall zuständig. Die freiwilligen Selbstkontrollen aber können daneben oder primär vielleicht auch zuständig sein für ihre Mitgliedsunternehmen. Wir teilen uns das so ein bisschen auf und gerade die großen Anbieter, die großen Unternehmen sind eben Mitglied bei der FSM und so, dass die Landesmedienanstalten sagen können, okay, mit denen müssen wir uns gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigen. Da gucken wir nur gelegentlich mal vorbei, ob da auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Die Landesmedienanstalten können sich dann mit anderen Anbietern befassen und so ist es vom Prinzip her gewollt und so ist es in der Praxis auch tatsächlich, so erleben wir es jedenfalls, können sich die Landesmedienanstalten darauf verlassen, dass wir einen strengen, aber fairen Blick auf unsere Mitgliedsunternehmen haben und in der Regel dafür sorgen, dass da keine problematischen Situationen entstehen.
Ist das so ein bisschen so, dass Sie die weißen Schafe haben und die schwarzen Schafe spazieren außenrum und bleiben für die Landesmedienanstalten über?
Das ist ein schönes Bild. Sagen wir so, es ist nicht ganz falsch und es ist nicht ganz richtig. Wir haben in der Vergangenheit immer erlebt, dass sich Unternehmen uns angeschlossen haben, die schon vor großen Herausforderungen stehen, gerade wenn es um die Mediennutzung durch junge Menschen geht. Facebook ist so ein Beispiel. Als Facebook Mitglied geworden ist, der FSM, da waren sie auf dem deutschen Markt relativ neu und waren in sehr vielen problematischen und kontrovers diskutierten Situationen. Ähnliches gilt für TikTok, der Dienst, der im Prinzip von allen jungen Menschen dieser Welt offensichtlich genutzt wird. TikTok hat sehr schnell gesagt, okay, wir wollen uns hier in Deutschland nicht wegducken. Wir wissen, dass wir ein Angebot sind, was vor allem von jungen Menschen genutzt wird. Und deshalb schließen wir uns der FSM an, weil wir ganz offensiv die Dinge angehen wollen und gemeinsam mit der Selbstkontrolle eben auch versuchen wollen, die Herausforderungen zu lösen. Das ist eine Sache, die wir versuchen auch zu befördern. Also natürlich haben wir viele Mitglieder, die nicht wirklich Jugendschutzprobleme haben, weil sie keine spezifischen Angebote für junge Menschen haben, weil sie nicht von jungen Menschen genutzt werden, weil sie vielleicht einfach nur zu der Branche gehören. Aber gleichzeitig wollen wir gerade auch Unternehmen ansprechen, die sich an eine junge Zielgruppe richten und wollen gerade diese Anbieter eben auch begleiten und unterstützen bei ihren Angeboten.
Hm. Und haben Sie das Gefühl, das funktioniert? Also so dieses System der freiwilligen Selbstkontrolle, Sie haben eben schon gesagt, das ist ein ganz gutes Nebeneinander.
Ja, also das hat ja zwei Komponenten. Zum einen dieses Nebeneinander mit den Landesmedienanstalten und der KJM. Da haben wir in den letzten Jahren eine Entwicklung gesehen, die ich sehr, sehr positiv finde. Es gibt ein sehr kollegiales und, wie ich finde, partnerschaftliches Verhältnis zu den Landesmedienanstalten. Es kommt immer wieder vor, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das ist gut und das ist richtig so. Das will das Gesetz auch so, dass es Punkte gibt, wo wir uns eben nicht einig sind. Das ist völlig in Ordnung. Dann kann man das aber eben tatsächlich ja sehr professionell auch miteinander besprechen und aufkommende Probleme lösen. Die andere Komponente ist, und das fanden wir herausfordernd, heute sind ja sehr viele relevante Angebote, Anbieter, Plattformen von Online-Medien, sind eben Unternehmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, wo also die Landesmedienanstalten gar nicht so direkten Zugriff haben, wo die deutschen Gesetze vielleicht nicht unmittelbar und 1:1 gelten. Und wir waren nicht immer ganz sicher, wie das funktionieren würde. Wenn wir dem amerikanischen, dem irischen, dem chinesischen Unternehmen erzählen, hier ist übrigens der Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder. Wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, wäre es schön, wenn ihr euch daran haltet und wollt ihr bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal Mitglied der Selbstkontrolle werden. Das haben wir als Herausforderung gesehen und die aber auch ganz gut gemeistert. Und ich finde es, wenn man sich das heute anschaut, kann man schon sagen, dass wirklich alle relevanten Plattformen und Anbieter Mitglied der FSM sind und auf diesem Weg sich eben auch ganz offensiv an das deutsche Recht, an den deutschen Jugendschutz halten müssen und halten wollen. Dadurch ja daher diese Freiwilligkeit im Namen.
Ich glaube, noch mehr halten müssen. Viele wollen sich bestimmt auch dran halten. Bei manchen bin ich mir da nicht so sicher. Wir können ja mal ein bisschen überschwenken zu diesen Themenfeldern, um die es da eigentlich geht, nicht? Denn Jugendmedienschutz ist ja ein weites Wort. Und im Netz haben sich ja auch ganz andere Problemfelder noch herauskristallisiert, als wir sie in der früheren analogen oder gemischten Welt hatten. Also wenn ich nur so an Pornografie denke, an Hass und Extremismus, das ist ja gerade, also gerade letzteres ist ja ein Riesenthema im Moment, aber auch so zum Beispiel gefährliche Challenges, das ist vielleicht ein Aspekt, der so landläufig gar nicht unbedingt so im Blick ist, aber diese ganzen selbstgefährdenden Inhalte, ne, Drogen und Suizidgeschichten, Selbstverletzungen oder aber auch nochmal eine ganz andere Blickrichtung. Es ist ja auch dieser monetäre Aspekt, die Kaufappelle an Kinder, die, glaube ich, viele Kinder wirklich überfordern und zu Dingen da hinreißen lassen, die nicht so richtig gut sind. Das waren jetzt nur 3 oder 4 Aspekte, aber suchen Sie sich doch mal einen raus von denen und erzählen Sie mal so ein bisschen, wie Sie damit umgehen oder wie Sie da Ihren Mitgliedsorganisationen entgegentreten und sagen, so weit, aber nicht weiter.
Also da haben Sie tatsächlich den ganz großen Strauß aufgemacht. Aber wenn wir zum Beispiel die gefährlichen Verhaltensweisen mal herausgreifen wollen, das sind Dinge, die auch so in der landläufigen Meinung schnell mit einzelnen Anbietern oder einzelnen Plattformen verknüpft werden. Da gibt es dann eben den YouTube-Trend oder die TikTok-Challenge. Die Inhalte selbst haben mit den Plattformen aber nicht wirklich was zu tun, sondern die Plattform ist einfach nur die Basis, wo solche Inhalte möglichst sichtbar werden. Und hier sehen wir, dass in den letzten Jahren die Anbieter, sagen wir mal, ihre Verantwortung schon sehr viel ernster nehmen und auch mit offenem Visier sich solchen Herausforderungen stellen und einzelne Punkte, einzelne Themen, einzelne Phänomene auch offensiv beforschen lassen, um eben zu sagen, okay, wir haben verstanden, Challenges passieren auf unserer Plattform, das ist offensichtlich ein Jugendtrend oder so, kann gefährlich werden. Manche Sachen davon sind lustig und manche Sachen sind für einen guten Zweck. Manche Sachen können lebensgefährlich sein. Das passiert auf unserer Plattform. Was können wir tun, um Risiken zu mindern? Wie können wir schneller solche Inhalte finden und löschen? Wie können wir unseren Nutzerinnen und Nutzern sagen, mach das nicht, das ist gefährlich? Oder auch, wie können wir Eltern Informationen an die Hand geben und Eltern dabei helfen, mit ihren Kindern beispielsweise darüber zu sprechen, dieses Thema überhaupt zu thematisieren in der Familie. Und da sehen wir sehr viel Aktivität auch der Unternehmen. Wir werden häufig einbezogen bei solchen Themen, gucken dann gemeinsam, wie kann man das kommunikativ zum Beispiel in Richtung der Eltern auch unterbringen. Wir veranstalten dann gemeinsame digitale Elternabende, wo Repräsentanten der Anbieter zu Wort kommen, aber eben auch Eltern ihre Fragen direkt stellen können. Und das ist eben ein sehr vielfältiges Feld, was sich sehr schnell verändert, wo diese Trends, wie es der Name vielleicht auch will, ja sehr kurzlebig sind. Und immer wenn man denkt, man hat jetzt eine Sache ganz gut im Griff und ein Thema auch wirklich erschöpfend, sagen wir mal, ausgeleuchtet, dann wartet schon der nächste Trend, die nächste Herausforderung. Das, muss ich sagen, macht aber die Arbeit bei der FSM auch interessant und spannend und herausfordernd, weil ja sich unsere Arbeit in den letzten Jahren so viel verändert hat, wie sich die Medienrealität auch verändert hat. Das macht für mich auch einen Reiz aus, im Bereich Jugendmedienschutz zu arbeiten.
Da kommen wir vielleicht auch gleich mal zu dem nächsten Aspekt. Sie haben ja alle diese Punkte betreffend einen Jugendmedienschutzindex erarbeiten lassen und jetzt gerade kürzlich vorgestellt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie mehr als 800 Heranwachsende befragt im Alter zwischen 9 und 16 Jahren und auch Ihre Eltern zu den Erfahrungen und Sorgen und Einstellungen und Fähigkeiten, also zu all dem, was rings ums Netz so passiert und mit digitalen Medien, wie Sie damit umgehen. Und dass mehr als drei Viertel der Eltern sich doch Sorgen um die Online-Sicherheit ihrer Kinder machen, aber auch viele Heranwachsende, also fast die Hälfte schon in bedrohlichen Situationen gewesen sind und das auch so angegeben haben, ist ja doch eine sehr betrübliche und bedenkliche Erkenntnis, die aus Ihrem Index herauskommt. Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen den Rahmen spannen, was Sie da befragt haben und wie Ihre Einschätzung der Ergebnisse so ist?
Ja, sehr gern. Der Jugendmedienschutzindex ist jetzt das zweite Mal schon durchgeführt worden oder herausgegeben worden. Die erste Ausgabe ist 5 Jahre alt und wir wollten bewusst auch eine Vergleichbarkeit herstellen. Wir wollten gucken, wie entwickeln sich bestimmte Problemlagen, Phänomene und haben deshalb das Forschungslayout nur sanft angepasst, um eben gerade diese Vergleichbarkeit zu den Zahlen von vor 5 Jahren herstellen zu können. Wir haben also repräsentativ junge Menschen und ihre Eltern befragt, wie sie das Thema Jugendmedienschutz zu Hause leben. Also was sehen sie davon? Zum einen, was sind die Themen, die ihnen Sorgen machen oder die sie als herausfordernd empfinden? Zum anderen aber auch, wie reagieren sie darauf? Was machen sie damit und wie gehen sie damit um? Und einige der Zahlen, die sind aus unserer Sicht auch widersprüchlich oder haben uns verwundert. Also wie Sie richtig sagen, viele Eltern und viele Kinder machen sich Sorgen und berichten von schwierigen, von problematischen Situationen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass das jugendmedienschutzbezogene Handeln, wie wir das nennen, der Eltern zurückgegangen ist im Vergleich zu der ersten Studie. Das heißt also, Eltern machen sich heute mehr Sorgen und Kinder sind häufiger in problematischen Situationen gewesen. Eltern machen aber weniger in Bezug darauf. Und das ist ein Widerspruch, den wir bisher noch nicht so hundertprozentig auflösen konnten. Wir wissen noch nicht so richtig, warum ist das denn so? Liegt das daran, dass Eltern überfordert sind, dass sie sagen, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier machen kann, um mein Kind zu unterstützen? Oder liegt das an einer veränderten Einstellung zu dem Thema, dass man sagt, naja gut, bestimmte online-bezogenen Risiken gehören zum Lebensrisiko. Man kann nicht alles verhindern, man kann nicht alles verbieten. Wir sehen zum Beispiel, dass heute die befragten Eltern tendenziell eher sagen, mein Kind soll Inhalte und Dienste im Netz nutzen können, auch wenn damit das Risiko steigt, dass bestimmte problematische Situationen entstehen, im Vergleich zu vor 5 Jahren, wo noch deutlicher gesagt wurde, wir würden lieber höheren Schutz einziehen, auch wenn das bedeutet, dass bestimmte Inhalte und Angebote dadurch nicht zugänglich sind.
Das leitet ja schon fast über zum nächsten Thema, nämlich die Frage, wie technischer Jugendmedienschutz da möglicherweise auch eine Rolle spielen kann. Nicht? Also ja, dass Eltern mehr Sorgen haben, aber mehr zulassen, ist sicherlich auch dem geschuldet, dass einfach das gesamte Lebensumfeld digitaler wird für uns alle, für Große wie Kleine, Alte wie Junge. Aber technischer Jugendmedienschutz nochmal als Stichwort. Die Länder arbeiten ja gerade an einer Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrages und in dessen Mittelpunkt soll ja auch eine Verbesserung oder eine Weiterentwicklung des technischen Jugendmedienschutzes stehen. Sie haben sich dazu schon mal eher kritisch geäußert. Sehen Sie das immer noch als problematisch an? Und wenn ja, warum? Ist es nicht auch eine Unterstützung für Eltern, Kinder, Pädagogen, wenn über technische Maßnahmen Dinge vielleicht auch auszublenden sind, die nicht wahrgenommen werden sollten?
Das ist eine sehr vertrackte Situation und eine schwierige Frage, weil wir vor der Herausforderung stehen. Wir wollen es leichter machen für die Eltern, was übrigens dringend notwendig ist, was wir im Jugendmedienschutzindex auch belegt sehen. Die Eltern wissen nicht so richtig, wie sie es jetzt hinkriegen sollen und wie man den Herausforderungen begegnen soll. Das heißt also, wir alle sollten ein Interesse daran haben, es den Eltern so einfach wie möglich zu machen, den Schutz zu erzeugen, den sie für richtig halten. Wir sind der Auffassung, und ich persönlich bin der Auffassung, dass man Eltern damit hilft, wenn man ihnen Optionen an die Hand gibt und sie bei Entscheidungen unterstützt, ganz individuell den Schutz für sich und für ihre Familie zu finden, den sie für angemessen halten. Ich bin kein Freund von Maßnahmen, die pauschal jemandem übergestülpt werden. Gerade bei auf den ersten Blick attraktiv erscheinenden Varianten, wo man sagt, okay, da musst du nur diesen einen Schalter umlegen und dann ist alles sicher. Das birgt immer das Risiko, dass viele, in dem Fall Eltern, das als zu viel, als zu übergriffig empfinden und diese Option dann eben nicht nutzen. Während, wenn wir uns anschauen, einen Bereich, wo wir schon sehr flexible Jugendschutzmaßnahmen sehen, nämlich den Bereich Video on Demand, wie gut das dort funktioniert, ja, wo also Eltern in der Verantwortung sind, zu entscheiden, welche Inhalte für ihre Kinder verfügbar sind und welche nur nach PIN-Eingabe verfügbar sein sollen. Da sehen wir zum einen, dass mehr oder weniger alle Plattformen, die es in Deutschland gibt, ein von der FSM zertifiziertes System einsetzen, was dem deutschen Jugendmedienschutz entspricht, das aber ganz flexibel ist. Ich als Elternteil darf meinem Kind Inhalte zugänglich machen oder sie durch eine PIN sperren, so wie ich das für richtig halte. Da gibt es also, anders als im Fernsehen, nicht die starre Vorgabe, manche Sachen sind erst ab 22 Uhr verfügbar, sondern ich darf auch meinem jüngeren Kind Inhalte zeigen oder eben nicht. Und diese Flexibilität, so ist unsere Überzeugung, funktioniert gut. Wenn man das nur mit einem schlichten An-Aus-Schalter regeln wollte, schießt man vermutlich über das Ziel hinaus und ich bin davon überzeugt, dass ein solches System weniger genutzt werden würde als flexible Option. Was aber stimmt, ist, dass wir es einfacher machen müssen, besser auffindbar und besser verstehbar. Da haben wir ein Defizit. Viele Eltern sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wo finde ich denn diese Einstellung? Muss ich dann noch was extra runterladen? Wie mache ich das auf verschiedenen Geräten? Hier bin ich sofort dabei zu sagen, das muss einfacher werden. Und daran werden wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern auch arbeiten.
Ist es nicht auch so, dass das Beispiel mit dem Video on Demand natürlich zutreffend ist, aber ja auch nur einen ganz kleinen Bereich dessen, was online und was digital passiert, betrifft? Also das ist ja auch deutlich weniger komplex, als wenn Sie sich jetzt auf digitalen Geräten komplett im Netz mit verschiedensten Anwendungen beschäftigen. Wie stehen Sie überhaupt zu technischem Jugendmedienschutz? Glauben Sie, dass wir damit eine Lösung finden werden, die zu einem erwünschten Ziel führt?
Wir werden eine Lösung damit finden. Ja, eine von mehreren. Ich bin kein Freund davon, technischen Schutz und Medienkompetenz gegeneinander aufzuwiegen oder miteinander aufzurechnen. Ich bin davon überzeugt, dass verschiedene Eltern verschiedene Erziehungsstile haben und verschiedene Bedürfnisse haben und jede Familie eine individuelle Kombination an Maßnahmen treffen soll. Mit Sicherheit wird nicht die Verbesserung von Medienkompetenz dazu führen, dass Kinder nicht mehr in problematischen Situationen sind oder mit unangenehmen Inhalten konfrontiert werden. Das sicher nicht. Gleichzeitig wird technischer Schutz alleine nicht dafür sorgen, dass alle Kinder sich sorgenfrei online bewegen können. Es wird immer eine Kombination aus beiden sein müssen. Und ich glaube, die Abwägung, wie viel technischer Schutz, wie streng soll das sein und wie viel löse ich im Gespräch mit meinem Kind, wie viel zeige ich auch Offenheit und Vertrauen, das ist eine Sache, da können sich Eltern nicht davor wegducken. Anbieter müssen besser werden, das deutlich einfacher machen für die Eltern. Aber wir müssen die Eltern in die Verantwortung nehmen, den Teil Medienerziehung so ernst zu nehmen, wie alles andere in der Erziehung ihrer Kinder auch.
Drexler, ich glaube, dieses Schlusswort, Anbieter müssen besser werden und einfacheren Schutz anbieten und Eltern müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, können wir ohne weiteres so stehen lassen. Auch wenn wir über den Bericht, den Index, die Jugendschutzaspekte im Einzelnen und im Besonderen sicherlich noch ganz lange diskutieren könnten. Aber wir haben einen kleinen Zeitraum für unseren Podcast und den haben wir schon wieder erreicht. Deshalb bedanke ich mich für heute ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Aber wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Medienvielfalt Thüringen, dem Podcast der TLM, angekommen. Vielen Dank allseits fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ich bin Kirsten Kramer und Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast oder natürlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.